Verletzungen gehabt und ich war jetzt im Dezember war ich sehr vereinnahmt, aber wir möchten eigentlich, dass die englische Besetzung wieder zurückbringen. Jetzt war ich im Januar nicht vereinnahmt, aber ausgenockt. Aber das ist unser Plan, dass wir sie wieder zurückbringen. Das muss noch organisiert werden, mit Leuten besprochen werden. Aber einfach, dass die Leute, die sehr auf englische Besetzungen angewiesen sind, wissen, dass wir daran arbeiten, das zurückzubringen. Und für die, die sehr gut Deutsch sprechen, ist es natürlich ein bisschen ein Opfer, das man bringen muss, weil man immer wieder warten muss, bis Englisch vorbei ist. Aber wir machen das aus Liebe für die anderen und ich freue mich sehr darauf. Genau, wir werden heute eintauchen in eine Rede, die Jesus gehalten hat, in einen Teil der Rede. Und große Reden werden ja immer wieder gehalten, vielleicht aktuell von der Greta Thunberg. Nein, eine richtig große Rede ist I have a dream, eine ganz bekannte Rede. Eine Rede, die erschüttert hat Menschen, die wachgerüttelt hat, wo man sagen konnte, hier spricht jemand mit einer Vollmacht, die schwerlich nur aus ihm selber kommt. Und das wurde auch über Jesus gesagt. Hier spricht einer nicht so wie die Pharisäer, sondern einer, der Vollmacht hat. Und in dieser Rede, in der Bergpredigt, hat Jesus einen Abschnitt in einem Abschnitt darüber geredet, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und den möchten wir zusammen lesen. Aus Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Wir hören dort, wir hören, was Gott, was Jesus sagt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur euren Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So das Wort von Jesus. Ja, die Feinde lieben, einen ganz spektakulären Anspruch, den Jesus an die Gläubigen hat. Und ich habe einen WG-Mitbewohner gehabt, der hat mich immer wieder beeindruckt durch seine unglaubliche Radikalität. Er hat irgendwann angefangen, viel mehr zu beten und viel mehr Bibel zu lesen. Und das hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Und er ging in eine Jugendgruppe und dort hatte es einen, der hat besonders genervt, manchmal, nicht selten. So jemand, der immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte. Man hat so gemerkt, er braucht Aufmerksamkeit, er will, dass man ihn sieht. Es war einer von denen, die aber trotzdem keine Freunde hatte und irgendwie sind das manchmal, gibt es auch einen Grund, warum Leute keine Freunde, manchmal nicht, aber das war auf jeden Fall eine sehr nervende Person. Ich kannte die auch. Eine Person, das ist wie schwierig. Und der Joning, nein, ich wollte keinen Namen nennen, Hilfe. Mein Mege-Mitbewohner, eines Tages kam er und hat gesagt, dieser Typ ist jetzt ein guter Freund von mir. Und mein anderer Mitbewohner und ich, wir haben uns groß angeschaut und wir haben gedacht, ja, dieser Typ bräuchte vielleicht jemanden, der sich ihm annimmt. Der ihm erklärt, wenn du in einer Gruppe gut ankommen willst, dann mach vielleicht nicht immer die Sprüche, um dich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern hab einfach mal Interesse an anderen Leuten. Also er bräuchte einfach jemanden, der ihm vielleicht erklärt, wie man sich sozial verhält und wie man ein bisschen. Und er hat aber nicht gedacht, dieser mühsamer Typ braucht jemanden, der mal erklärt, wie es funktioniert, sondern der Jonin hat gedacht, ich habe jetzt ja schon angefangen mit dem Namen, der Jonin hat gedacht, nein, was er braucht, ist ein Freund. Und ich will ihm ein Freund sein. Und von der Stunde an war der Jonin ein Freund für diesen Typ. Und es war richtig krass, weil der Jonin hat studiert, sehr mitgeholfen in der Gemeinde. Er hat eine Freundin gehabt und eigentlich keine Freizeit. Aber immer wieder hat er sich mit ihm getroffen und immer wieder hat er mit ihm Dinge unternommen und sie haben geredet und zusammen Bibel gelesen. Aber er war einfach ein Freund für ihn. Und er hat nicht gesagt, das ist so ein bemitleidenswerter, minderwertiger Typ, der nervt, der jetzt meine Hilfe braucht und ich, der große Held, komme jetzt und helfe ihm. Sondern gesagt, nee, ich bin ihm ein Freund, weil das ist, was er braucht. Und es ist krass, weil 2 Jahre lang hat man immer wieder gespürt, wie der Jonin gekämpft hat, wie das ihm auch was gekostet hat, wie er viel wahrscheinlich für ihn gebetet hat. Und dann irgendwann mit der Zeit hat man gemerkt, oh, die Person, die der Jonin als Freund annimmt, verändert sich. Und oh, jetzt ist es plötzlich einfacher, ihm ein Freund zu sein. Und oh, jetzt sieht man plötzlich, dass wirklich eine Freundschaft entstanden daraus. Und das hat mich so beeindruckt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Typ ein Feind vom Jonin gewesen ist, aber trotzdem hat der Jonin was gemacht, was sehr beeindruckend ist. Er hat jemanden geliebt, der eigentlich nicht sonderlich liebenswürdig ausgesehen hat. Und das hat Leben verändert. Oh. Ja, Jesus sagt, liebe deine Feinde. Und lieben hat mehrere Aspekte. Und ein Aspekt von Liebe, den sieht man sehr gut, wenn 2 verliebt sind. Weil dann haben die so das Gefühl von Glück miteinander. Und sie haben so das Gefühl, alle meine Sehnsüchte sind für einen Moment gestillt. Wenn 2 Verliebte einem Sonnenuntergang zuschauen, dann ist dieses Gefühl, alle meine Sehnsüchte sind gestillt. Und ein großes Glück breitet sich aus. Und in so einem Moment bleibt die Zeit stehen. Dann sagt man nach 10 Minuten nicht so, genug Sonnenuntergang angeguckt, genug Händchen gehalten, jetzt gehen wir heim. Sondern die Zeit fliegt dahin. Es spielt wie keine Rolle, weil es das eine Dreiviertelstunde oder 3 Stunden. Diese Verliebtheit macht was ganz Besonderes. Und das ist ein Aspekt von Liebe. Dieses Gefühl von Glück am anderen, dieses Gefühl von Gestilltsein. Und man hört immer wieder, Liebe ist eine Entscheidung. Aber nein, Liebe ist mehr als nur eine Entscheidung. Solche positiven Gefühle gehören zu Liebe dazu. Gott hätte sagen können, tue Gutes deinen Feinden. Und dann könnte man sich entscheiden, okay, ich tue Gutes. Aber dann wäre es nicht Liebe. Gott hat gesagt, liebe deinen Nächsten. Weil Liebe mehr ist als nur eine Entscheidung, Gutes zu tun. Da ist was Tieferes dabei. Aber natürlich ist ein zweiter Aspekt von Liebe auch, dass es eine Entscheidung ist. Der Jonin hat sich entschieden, ich werde ihm ein Freund sein. Und es ist eine Entscheidung, die Opferbereitschaft kostet. Es ist eine Entscheidung, die es besonders dann braucht, wenn die Gefühle nicht da sind, wenn man gerade keine Freude daran hat, jemanden zu lieben. Und diese beiden Aspekte von Liebe, diese Freudigkeit und, Entschuldigung, und diese Entscheidungsfestigkeit und Opferbereitschaft, das sind die 2 Aspekte, die es braucht, dass es Liebe ist. Und wenn nur einer von beiden da ist, dann ist es keine beständige Liebe. Jesus gibt eine Begründung, warum wir diese Feindesliebe leben sollen. Und die Begründung ist, denn ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das Wort vollkommen, das hat mich beim Vorbereiten sehr erstaunt. Oder das war ein positives Zusammenfallen von verschiedenen Gedanken, die ich mir gemacht habe. Das Wort vollkommen heißt auch reif sein oder erwachsen sein. Also unsere Liebe soll an Reife gewinnen. Sie soll eine erwachsene Liebe sein. Im 1. Korinther 14 kommt das gleiche Wort auch vor. Und dort heißt, sagt der Paulus, in der Bosheit seid unmündig, im Verständnis aber werdet erwachsen. Werdet nicht Kinder im Verständnis aber werdet erwachsen. Das heißt dort wirklich, ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern werdet erwachsen im Verständnis. Und das Wort erwachsen ist wieder das gleiche Wort wie vollkommen. Also wir, unsere Liebe soll diesen Vollkommenheitscharakter haben, diesen Erwachsen, diesen Reifecharakter. Das Spannende ist, wenn wir mal in der Ewigkeit sein werden, wenn wir mal im Himmel sind, also nee, wir werden nicht im Himmel sein, sondern Gott macht eine neue Erde und einen neuen Himmel und wir sind dann auf der neuen Erde. Also wenn wir mal auf der neuen Erde dann sind, in der Ewigkeit, wo Gott alles wiederhergestellt hat und alle Tränen abgewischt hat, dann werden wir Liebe haben für die Menschen um uns und für Gott. Aber diese Liebe braucht keine Opferbereitschaft dann mehr. Diese Liebe ist dann nicht mehr eine Entscheidung, an der man auch festhalten muss und es schwer ist, weil wir sind ja dann in der Ewigkeit. Diese Liebe wird dann also nicht mehr Opferbereitschaft zeigen müssen und sie wird in dem Sinn auch nicht mehr wachsen können. Sie wird in dem Sinn nicht mehr reifere Liebe werden können. Sie wird noch größer werden können, aber nicht mehr reifer, weil dieser Aspekt von Opferbereitschaft nicht mehr da ist. Das Spannende ist eben, ich muss hier noch etwas theoretisch ausholen, habt Geduld mit mir. In Eden, im Garten Eden, wo Gott Adam und Eva hingestellt hat, da war dieser Baum, von dem sie nicht essen durften. Und Gott wollte, dass Adam und Eva Gott lieben und darum nicht von dem Baum essen. Und C.S. Lewis hat gesagt, was Gott wollte für Adam und Eva dort, ist, dass sie reif werden. Adam und Eva hätten durch die Auseinandersetzung mit der Schlange, mit dem Bösen, reifer werden sollen. Sie waren als relativ frisch aufgestellte Menschen, waren sie naiv, wie Kinder in ihrem Glauben, in ihrem Leben, in ihrer Liebe. Und Gott wollte für Adam und Eva, dass ihre Liebe zu Gott reift. Andere Auseinandersetzung mit dem Bösen. Sie hätten also mit dieser Schlange lang diskutieren sollen und immer wieder und dadurch immer reifer und weiser werden und immer mehr wissen, warum wollen sie überhaupt Gott lieben. Und es gibt gute Gründe, Gott zu lieben. Und es gäbe andere Optionen, aber die wählen wir nicht, sondern wir bleiben und halten an Gott fest. Das wäre die Idee gewesen von Gott für Adam und Eva in Eden. Aber wir wissen ja, dass Eva und Adam einen anderen Weg gewählt haben. Aber das Spannende ist, obwohl sie versagt haben, bleibt Gottes Plan immer noch bestehen, dass wir reifer werden in unserer Liebe zu Gott und in unserer Liebe zu den Nächsten. Und nur ist diese Reife nicht mehr durch eine verbale Auseinandersetzung mit einer Schlange, sondern das Reifen hier geschieht jetzt durch Opfer, die wir bringen müssen, durch eine Auseinandersetzung mit bösen Dingen, die uns hinzugefügt werden, die wir überwinden, durch das Böse in unserem Leben, das wir immer wieder antreffen in unserem eigenen Herzen. Der Spurgeon hat mal gesagt, dein größter Feind bist eigentlich du. Genau. Die Idee ist, wir entscheiden uns zu lieben und es kommen Hindernisse und wir überwinden die Hindernisse und lieben trotzdem, obwohl Hindernisse da sind. Ich stehe auf und entscheide mich, heute will ich meine WG lieben. Und ich komme in die Küche und ich sehe einen Haufen Dinge, die unfertig rumliegen. Und jetzt habe ich die Chance, größere Liebe zu zeigen, indem ich die Dinge beiseite räume. Also ich sehe eigentlich nicht, dass die Dinge rumliegen. Mein Gehirn hat wie diese Sehfähigkeit nicht ganz, drum wird es für mich schwierig. Aber reifere Liebe ist, ich lerne jetzt in dem Fall zu sehen, dass da Dinge rumliegen, die man verräumen könnte. Und das Gleiche, wenn ihr mühsame Arbeitskollegen habt, wirklich nervige Menschen, dann könnt ihr an diesen Nervenden könnt ihr reifen. Ihr seht dieses Nervende und denkt, trotzdem will ich jetzt lieben. Und ich entscheide mich und ich bringe ein Opfer und ich lasse dieses Nervige los, ich tue es beiseite und liebe trotzdem. Und die Person nervt mich und ich will jetzt aber ihr nicht einfach nur Gutes tun, obwohl sie mich nervt, sondern ich will sie gerne haben, obwohl sie mich nervt. Da soll Liebe dahinter sein. Und ich finde das eine unglaublich krasse Art und Weise, an die Welt heranzugehen. Weil dann Dinge, die uns als ein Hindernis erscheinen, plötzlich ein Werkzeug werden, um uns reifer zu machen. Es gibt eine Bibelstelle, wo es heißt, wir sind mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. Ein Überwinder, wenn der an einen Feind herankommt, dann kämpft er ihn und besiegt ihn. Jemand, der mehr ist als das, der besiegt den Feind nicht nur, sondern er macht ihn nachher zu seinem Diener. Er besiegt den Drachen nicht und tötet ihn nicht, sondern er reitet den Drachen nachher und fliegt mit ihm davon. Und genau gleich sind die Herausforderungen in unserem Leben. Wir tun sie nicht nur überwinden, sondern sie fangen plötzlich an, uns zu dienen. Die Herausforderungen, die nervenden Personen werden plötzlich ein Werkzeug oder ein Mittel, um unsere Liebe reifen zu lassen. Es ist Gottes großes, großes Ziel, dass unsere Liebe immer größer und reifer wird, dass unser Herz immer weiter wird, dass wir eine größere Kapazität haben zu lieben und dass unsere Liebe immer stärker und reifer wird. Und ihr kennt das vielleicht, dass man manchmal denkt so, ja, die Leute, die immer lieben, die sind, die kann man nicht ganz ernst nehmen, das sind so Waschi-Waschi, Streichel-, Kuschel-Leute, aber keine, die man ernst nehmen kann. Aber eine Liebe, die wirklich Liebe ist, die konfrontiert den anderen auch. Aber sie konfrontiert in Liebe. Und jemand, der wirklich liebt, den muss man durchaus sehr, sehr ernst nehmen, weil er liebt dich nicht nur so fest, dass er dir ein paar Komplimente macht, sondern er liebt dich so fest, dass er dir auch die Wahrheit sagt, selbst wenn es schmerzt. Und er steht mit dir diesen Schmerz durch. Und das ist vielleicht eine Regel, die man machen kann. Soll ich jemandem die Wahrheit ins Gesicht sagen? Manchmal ist es hilfreich, manchmal nicht. Aber wenn du mit ihm den Schmerz durchstehen kannst, den die Wahrheit auslöst, dann mach's. Und sonst lass es vielleicht lieber bleiben und warte auf eine bessere Gelegenheit. Außer du bist Chef, dann musst du immer die Wahrheit. Ich habe ein Zeugnis von einem Typ gehört, der heißt Bibelraucher oder als Bibelraucher ist er bekannt. Eine sehr beeindruckende Geschichte von einem Mann, der sehr viele Verbrechen begangen hat, der lang von der Polizei gesucht wurde, im Gefängnis gelandet ist und dann hat er dort eine Bibel genommen und er hat die Blätter verwendet, um sich damit Zigaretten zu drehen. Aber er hat immer die Seite durchgelesen, vorne und hinten. Dann hat sich eine Zigarette gerollt damit und so geraucht. Und irgendwann, als er schon durch die halbe Bibel durchgeraucht hat, ja, hat er einfach realisiert, diese Zeilen, da ist Wahrheit dahinter, die von Gott kommt. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und richtig krass. Und zwei Sachen fand ich sehr beeindruckend an der Geschichte. Nämlich das eine ist, wie dieser gestandene, krasse Mann eine Sehnsucht nach Liebe hatte. Es gibt die Szene, wo seine Mutter reinkommt und er sieht seine Mutter nach vielen, vielen Jahren das erste Mal und er sehnt sich danach, dass seine Mutter ihn gern hat. Aber die Mutter dreht sich einfach wieder um und geht weg und redet nie mehr mit ihm. Und das hat ihn tief, tief getroffen. Und manchmal... Ja, er wurde ausgesetzt als Baby von seiner Mutter. Die hat ihn einfach innen auf ein Feld gelegt und dort lag er, bis zufälligerweise ihn niemand gefunden hat. Und so beeindruckend finde ich, wie manchmal denkt man ja, Liebe ist nur was für Verliebte und so richtig hartgesottene Männer brauchen keine Liebe. Das ist so ein bisschen das Bild, das manchmal so rumgeistert. Aber in der Geschichte vom Bibelracher merkt man, nee, Liebe ist was für alle Menschen. Liebe ist, wie Gott uns geschaffen hat, liebensbedürftig und mit der Fähigkeit zu lieben. Und erst dann sind wir wirklich Menschen, wenn wir geliebt werden und lieben können. Und das Zweite, was in der Geschichte so krass ist, ist, er hat dann, als er im Gefängnis war, hat er realisiert, ich wurde für die Hälfte meiner Verbrechen verurteilt und die andere Hälfte wussten sie gar nicht, dass ich die auch gemacht habe. Und weil er Vergebung wollte und weil er Aufrichtigkeit wollte, hat er beschlossen, dem Richter einen Brief zu schreiben und ihm alles aufzuschreiben, was er sonst noch gemacht hat. Und der Gefängnispfarrer, das war so ein, nicht so ein radikaler christlicher Pfarrer, sondern eher so ein bisschen ein Moderator, ein bisschen gesetzt. Er hat ihm gesagt, mach das nicht, du musst das nicht so ernst nehmen mit dieser Aufrichtigkeit, wie du vielleicht jetzt denkst. Und der Reinhard, hat es trotzdem gemacht. Er hat den Brief geschrieben mit allen Verbrechen und hat den dorthin geschickt. Und er hat einen Brief zurückgekriegt, wo drin stand, dafür wirst du weitere 10 Jahre kriegen. Oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich vergebe dir das alles. Irgendwie konnte der Richter das bewerkstelligen, dass ihm das nicht angerechnet wurde. Und das Krasse fand ich, hätte er den moderaten Weg eingeschlagen, den schön ausgewogenen Weg, ja, das nehmen wir jetzt nicht alles ganz so ernst, hätte er diesen Brief nie abgeschickt. Aber er hätte auch nie so einen krassen Brief zurückgekriegt, dass ihm alles erlassen wird. Und es lohnt sich, das hat mich so wieder neu bewusst gemacht, es lohnt sich, einen radikalen Weg zu gehen. Es lohnt sich, 100% zu geben. In der Liebe, in der Aufrichtigkeit, generell im Leben. Und es ist wie meine Sehnsucht und meine Hoffnung, dass wir vor Gott kommen mit dem Schrei, Gott, lass uns noch mehr von dieser Liebe kriegen. Lass uns radikaler sein drin, unseren Nächsten zu lieben. Der Luther King Jr., der dieses I have a dream gesagt hat, der hat so viele Opfer gebracht in seinem Leben. Der hat hat er sein Leben niedergelegt für diese Einheit wieder. Und er hat dabei aber auch so eine krasse Geschichte geschrieben. So krass die Geschichte der USA geprägt. So eine krasse Rede gehalten. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen werden, die krass sind. Die nicht einfach für 50% gehen, sondern die Geschichten schreiben, die inspirierend sind. Die Geschichten schreiben, von denen man noch 100 Jahre später reden wird. Wie der Jonin, mein Mitbewohner, der Geschichten schreibt, die so krass sind, dass man sie weitererzählen kann. Und ich denke, dass es zwei Dinge braucht, dass wir eine krassere und tiefere Liebe zu unseren Nächsten kriegen können. Und diese beiden Dinge werden wir jetzt noch anschauen. Und zwar das eine ist, dass muss da auch wieder ganz kurz ausholen. Es gibt eine Bibelstelle, Seite 1 hier. Okay, nee, ich habe sie doch nicht auf meinen Notizen, beziehungsweise ich habe sie abgeschnitten. Es gibt eine Bibelstelle im 5. Mose und im 3. Mose auch, wo Gott sagt, liebt den Fremdling, der mit euch lebt, den Fremden, der mit euch lebt, liebt ihn. Und Tim Keller, einer meiner Lieblingsprediger, hat gesagt, er hat sich genau über die Stelle Gedanken gemacht und war eine Predigt am Schreiben, als ihm seine Frau gesagt hat, geh bitte einkaufen. Und er so, Mist, eigentlich bin ich am Predigt schreiben, jetzt muss ich einkaufen gehen. Dann ging er aber einkaufen Und dann war die Schlange mega lang. Und er sagt, Mist, jetzt ist die Schlange mega lang, ich will doch meine Predigt schreiben. Und dann hat er gesehen, die Frau, die Kassiererin, war eine Ausländerin, also ein Fremdling. Und dann hat er gedacht, ja, scheiße, immer das Gleiche, die können einfach die Sprache nicht und es ist alles so mühsam und jetzt muss ich noch länger warten, bis er realisiert hat, dass das überhaupt nicht ein Weg der Liebe ist. Und ihm ist der Bibelvers in den Sinn gekommen, liebt den Fremdling, der bei euch ist. Und dann ist ihm in den Sinn gekommen, der Vers geht weiter. Dort heißt es, liebt den Fremdling, denn ihr wart auch Fremdlinge, als ihr in Ägypten gelebt habt. Und ihm ist bewusst geworden, in dem Moment, wir als Christen waren für Gott Fremdlinge und Gott hat uns trotzdem geliebt. Wie das Volk Israel in Ägypten Fremdlinge war, uns von Gott trotzdem akzeptiert wurde. Und ich bin nicht besser als die Kassiererin, nur weil ich die Landessprache besser kann als sie. Und plötzlich hat ihm diese Realisation, diese Begründung vom Vers, denn ihr wart auch Fremdlinge, hat ihm die Augen geöffnet und hat die Frau ganz anders anschauen können. Und so ist das Evangelium. Es öffnet uns die Augen, dass wir die Realität plötzlich mit völlig anderen Augen sehen und dann lieben können. Und sonst können wir es nicht. Und hier in dem Vers haben wir, in diesem Abschnitt haben wir zwei Dinge, die uns die Augen öffnen sollen, dass wir die Welt und die Menschen, die wir am meisten Mühe haben mit, die nervigsten Menschen, die bösartigsten Menschen, mit anderen Augen sehen können. Und das eine ist, macht das, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, also macht das, damit ihr aus der gleichen Art, aus der gleichen Familie, wie euer Vater ist. Denn der Vater lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott liebt die bösesten Menschen und die nervigsten Menschen genauso wie uns. Er liebt sie nicht, sie sind nicht schlechter oder unwürdiger, man sieht es vielleicht nur nicht. sieht nur anders aus von außen. Und die zweite Begründung, die Jesus sagt, ist das mit der Vollkommenheit. Wir sollen reifer werden in unserer Liebe. Und beide diese Dinge müssen wir uns immer und immer wieder sagen, müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Gerade wenn es darum geht, diesen Feind von uns zu lieben und zu segnen und ihm Gutes zu tun. Und das kann man ganz, ganz konkret machen und man muss es auch ganz konkret machen. Wenn du dir nicht ganz konkret in Erinnerung rufst, dieser sehr nervende Arbeitskollege ist trotzdem ein geliebtes Kind von Gott. Wenn du das nicht ganz konkret machst, dann passiert nichts. Und ich möchte dich einladen, stell dir die Person vor in deinem Leben, die dich aktuell am meisten nervt oder am meisten Peace sagt oder die am meisten gerade zum Feind ist. Kommt euch da irgendjemand in den Sinn? Und hab mal diese Person vor Augen. Und jetzt sagt Jesus, segnet diese Person. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Person segnen tust. Nicht nur jetzt gerade, sondern jeden Tag wieder neu. Dass du die Person segnest, dass du für die Person betest, so lang, bis du sie mit anderen Augen sehen kannst. So lang, bis sich plötzlich was regt in deinem Herzen und du anfängst, ein bisschen Zuneigung und ein bisschen Verständnis für die Person zu sehen. Und das kann Monate dauern, wenn die Person mühsam ist. Aber wenn du das aus eigener Kraft sie lieben willst, kommst du nirgends hin. Aber wenn du immer wieder im Gebet vor Gott kommst, dann passiert langsam eine Veränderung. Und ich kann dir sehr, sehr fest raten, nimm ein Blatt Papier und schreib drauf, Feind lieben. Und dann schreib vielleicht ein oder zwei Namen drauf. Und dann nimm ihm jeden Tag in deiner Gebetszeit dieses Blatt hervor und bete für die Person und segne sie. Und die krasseste Art, für jemanden zu beten, den du nicht magst, die ich kenne, ist, dass du dieser Person das wünschst, was du dir für dich selber am allermeisten auch wünschen tust. Ich hatte mal sehr Mühe mit einer Person und dann habe ich immer diese Wünsche, die ich am meisten hatte. Ich war dort Teenager, ich habe mir gewünscht, Ansehen und Freunde zu haben. Dann habe ich gebetet, Gott, schenk dieser Person ganz viel Ansehen und ganz viele Freunde. Schenk dieser Person glückliche Momente. Schenk dieser Person ein Wochenende mit Freunden, wo Zeit und Raum stillsteht, wo Freude da ist und Lockerheit. Schenk das dieser Person. Und so ein Gebet zu besprechen, ist unglaublich schwierig. Es bringt einen zum Stocken. Man will das wie gar nicht erst aussprechen und es bringt einen vielleicht auf die Knie, aber es verändert einen. Nicht von heute auf morgen vielleicht, aber von heute auf in 3 Wochen oder 3 Monate. Und darum kann ich euch so sehr empfehlen, ein Blatt Papier zu machen, weil dann vergisst man es nicht wieder nach 3 Tagen. Und Gott gibt dir vielleicht Erkenntnisse über die Person oder Einsichten, wie du mehr lieben kannst oder Dinge, wo du anknüpfen kannst. Und dann kannst du die so zuschreiben auf dieses Blatt und langsam füllt sich das Blatt und langsam füllt sich dein Herz und es passiert was. Und ich denke, wenn du die Person, die du am meisten nicht magst oder die dich am meisten nicht mag, wenn du die beginnst zu lieben, hat es wie einen Effekt auf dein ganzes restliches Leben. Dann, wenn du es schaffst, deinen größten Feind zu lieben, dann fällt es dir auch viel einfacher, deine kleineren Feinde zu lieben, wie zum Beispiel deinen Ehepartner oder deine Mitbewohner. Ja, wenn wir lang genug Christ sind, dann denken wir, ja, Feinde lieben ist wichtig, ich liebe meine Feinde und man beginnt so ein bisschen zu beten für die, die man mühsam findet. Und wenn man lang genug Christ ist, dann macht man das auch so ein bisschen aus einem Druck heraus. Oder einfach, weil man merkt, das ist das Richtige zu tun. Und irgendwann sagt man im Gebet noch kurz, Gott segne diese Person, und dann geht man schnell wieder weg. Und man versteckt vor Gott, dass man eigentlich gar nicht möchte, dass Gott die Person segnet. Wenn man lang genug Christ ist, macht man die Dinge einfach noch kurz, aber nicht mehr ganz mit Herzen oder nur einfach, um Gott zu zeigen, dass man es noch macht. Nur um Gott zu zeigen, ja, Häkchen gesetzt. Und dann passiert was mit uns, nämlich, dass wir werkgerecht werden, dass wir denken, ja, ich habe meine Pflicht erfüllt, jetzt muss Gott mit mir zufrieden sein. Und dann ist es keine Liebe mehr. Und Jesus aber ist genau für so eine Werkgerechtigkeit, für genau solches Verhalten, ist er zu den Leuten hingegangen, hat mit den Pharisäern geredet, die sich genauso immer wieder verhalten haben. Und Jesus ist für die Pharisäer am Kreuz gestorben. Und als er dort am Kreuz hing, hat er gesagt, Vater, vergib diesen größten Feinden von mir, die mich jetzt gerade umbringen. Vergib ihnen, was sie tun. Und da hat Jesus eine Feindesliebe gezeigt, die größer nicht sein kann. Und der erste Feind, für den Jesus gestorben ist in deinem Leben, bist du selber. Als erstes, wenn ich mein ganzes Umfeld schaue und denke, für wen ist Jesus am allerwichtigsten, am meisten gestorben, ist es für mich. Weil ich ein Feind von Gott war, durch genau solche Dinge wie, dass ich Feindesliebe einfach nur noch gemacht habe, um sie abzuhaken. Und Jesus sagt, ich habe meine Feinde geliebt, ich habe dich geliebt, ich habe die Pharisäer geliebt, ich habe die Leute geliebt, die mich umgebracht haben, weil du es nicht kannst. Weil ich es nicht kann, meine Feinde zu lieben, hat Jesus meine Feinde geliebt und seine Feinde geliebt. Und er schenkt mir diese Liebe. Weil wenn Gott mich anschaut und sieht, der Johnny, der liebt wieder seine Feinde nicht so wirklich, dann sagt Gott nicht, und darum soll er hinweg, dieser Johnny, sondern sagt Gott, und darum nehme ich, was Jesus gemacht hat, und ich rechne es dem Johnny an. Darum betrachtet mich Gott so, als würde ich meine Feinde lieben, selbst wenn ich sie nicht liebe. Und das ist was, das macht was mit mir. Wenn Gott mir so viel Liebe schenkt, dann verändert mich das. Das ist, was Jesus für uns getan hat, und das ist, was unser Leben verändert mehr und mehr und mehr. Ja. Und ich wünsche mir sehr, sehr, dass wir einen Eifer kriegen, noch mehr von der Liebe Gottes abzuholen und noch mehr von dieser Liebe weiterzugeben. Ich wünsche mir, dass unser Leben geprägt wird von einer Sehnsucht: Gott, lehr mich noch mehr, meine Feinde zu lieben. Lehr mich noch mehr, reifere Liebe zu haben. Eine Liebe zu haben, die Opfer bringt, die Entscheidungen, an die dann die Entscheidung festhält, aber die trotzdem mit einer Wärme ist und mit Herzlichkeit. Und ich wünsche mir, dass wir im Gebet genau so beten: Gott, lehr mich noch mehr zu lieben. Und auf unserem Blatt aufschreiben, was Gott uns am Lehren ist, wie wir mehr lieben können. Und ja, ich möchte jetzt zum Schluss nochmal zurückkommen auf die eine Person, die du vielleicht vor Augen hattest, und dich nochmal bitten: bring die Person, die du am meisten nicht magst, die dir am meisten feind ist, nochmal vor Augen. Und da möchte ich jetzt, dass wir zusammen, möchte ich beten für genau diese Person. Ja, Vater, du siehst unsere Feinde. Du siehst die Person, die uns am allermeisten nervt. Du siehst, wie wir sie gerade vor Augen haben und das vielleicht unangenehm ist. Vater, du siehst, wie wir die Person vielleicht nicht ausstehen können und wie die Person unser Leben schwierig macht. Und wir legen dir, Vater, diese Person hin. Wir legen dir all die Personen hin, die wir jetzt vor Augen haben, und bitten dich: segne diese Person. Lass dein Angesicht leuchten über die Person, dass die Person merkt, das Leben ist gut, dass die Person merkt, das sind Leute, die mich lieben. Vater, schenk du, dass diese Person von dir berührt wird. Schenk du, dass sie deinen Segen erfahren darf, dass sie Freude erfahren darf, dass sie Momente erfahren darf, wo sie also einfach eine tiefe Freude empfindet, eine tiefe Verbundenheit mit Menschen um sich herum. Segne diese Personen, dass sie mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen können, Vater. Wir bitten dich, dass du genau solche Dinge dieser Person gibst. Und wir bitten dich, dass du uns eine große, große Liebe gibst für die Person und eine Opferbereitschaft, dass wir sie überraschen können mit deiner Liebe, die nicht von uns kommt, sondern von dir. Vater, schenk du diese Liebe. Amen. Und ganz abschließend noch mit der Frage: Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das alles mit Ewigkeit zu tun? Aber der Punkt ist, der Martin Luther King, er wusste nicht, werde ich am nächsten Tag erschossen und ist alles, was ich gemacht habe, für nichts gewesen? Ist all dieses Bemühen, das ich hatte, die Menschen zu vereinen, und all dieses Bemühen, dass die Rassentrennung aufgehoben wird, war das vielleicht für nichts? Er wusste nicht, ob nicht am Schluss noch alles viel schlimmer wird, als es zuvor war. Er hat nur gehofft und geglaubt, dass am Schluss die Liebe siegen wird, dass am Schluss das Gute siegen wird, dass am Schluss Gerechtigkeit da sein wird. Und er hat weitergemacht und weitergemacht. Und wir dürfen jetzt, weil wir schon einen gewissen Abstand haben, sehen, es hat sich bei ihm gelohnt. Amerika durfte sich verändern. Menschen durften sich verändern. Er durfte aus Gottes Gnade eine Rede halten, die die Welt verändert hat. Und genau gleich ist es in unserem Leben. Wir wissen nicht, lohnt es sich wirklich, unsere Feinde zu lieben? Lohnt es sich wirklich, unser Leben für Liebe zu leben. Aber aus Gottes Ewigkeitsperspektive lohnt es sich, weil wir wissen, es ist ein Gott da, der am Schluss schenken wird, dass Gerechtigkeit triumphiert, dass die Liebe siegt. Wie die Liebe am Kreuz gesiegt hat, wird sie am Schluss in der neuen Welt siegen. Und ich finde es beeindruckend, wenn man nicht an Gott glaubt, dann glaubt man ja auch nicht, dass es so ein Ding gibt wie ein gutes Ende. Und überhaupt glaubt man eigentlich gar nicht, dass es so etwas gibt wie gut und böse, weil in der Natur gibt es eigentlich nicht gut und böse, sondern es gibt einfach fressen und gefressen werden. Und jemand hat mal gesagt, die Natur lehrt uns, unsere Freunde zu lieben, aber die Religion lehrt uns, unsere Feinde zu lieben. Und nur wenn du an Gott glaubst, kannst du sicher sein, dass es sich am Schluss auch gelohnt haben wird. Aber aus der Ewigkeitsperspektive wird es sich gelohnt haben. Und ich lade euch ein, lebt für was Ewigkeitsbestand hat und nicht für Dinge, die vergehen und unbeständig bleiben. Ja, wir möchten auch im letzten Lied dann unseren Blick auf den richten, der die Ewigkeit in der Hand hat. Und ich lade euch ein, da voll Herzen mitzusingen, um Gott vor Augen zu haben.